Pro und Contra ist allerletztes Mal, das Jahr 2020, höchste Zeit, dass das Jahr vorbei ist. Wir hören aber mit einem Kracher auf. Zum einen hat der Kessler Geburtstag, zum anderen diskutieren wir über die Bundesliga und zum dritten über die Schweizer Eishockey-Chefs, Boss, Verantwortlichen, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt in Horden ausländische Importspieler uns vorsetzen. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
So, da sind wir.
Da sind wir.
Lässt sich nicht verhindern. Noch ein ist das Jahr, Dino Kessler 2020. Vermisst es schon ein bisschen?
Hey, da bin ich mir schwer mit diesen Beurteilungen. Es kann noch besser werden. Nein, es stimmt nicht. Es kann auch schlechter werden. Das hoffen wir natürlich nicht, aber es ist immer eine Frage von der Perspektive. Ich nehme das Ganze eigentlich nicht gerade auf die leichten Schultern, aber ich versuche mich irgendwie einfach nicht gross beeindrucken zu lassen. Was willst du auch machen? Also, ein grosser Mann im Schweizer Hockey, der sich selber mal eine Silbermedaille umhängen konnte, hat gesagt, es ist, wie es ist.
Ja, das stimmt. Und was ist jetzt? Jetzt ist er in Ungarn
Trainer. Jetzt ist er in Ungarn Trainer, genau. Nein, natürlich hofft man, dass das aus sportlicher Sicht, muss ich sagen, irgendwann wieder normale Spiele sehen. Normal heisst mit Zuschaueraufmarsch, mit Lärm, mit Stimmung in den Stadien. Dass man sich keine Sorgen mehr machen muss, wäre schön. Aber wer weiß schon, wie das rauskommt. Im Moment schweben wir irgendwo ungefähr mit unseren Ahnungen und Aussichten. Darum sage ich immer vorsichtig sein, wenn man sagt, gut ist das Jahr vorbei, es kann noch besser werden. Das muss zuerst bewiesen werden.
Immer Vorsicht mit Prognosen, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Paul Gascoigne, etwas vom Gescheitsten. Oder nein, ich glaube, er werde nie eine Prognose machen. Das war seine Prognose. Ja. Toll, haben wir uns schon am Kopf und Kragen geschwätzt zum Einsteigen. Ich habe vorhin behauptet, du hättest Geburtstag, das stimmt. Wir singen aber nicht. Ich weiss nicht, ob Jenny jetzt eine Fanfare einbaut oder so im Nachhinein bei der Produktion.
Bitte nicht.
Ich gehe davon aus, dass du dir das wünschst.
Nein, aber nicht.
Nicht? Also Jenny, mach, do your worst. Das ist wahrscheinlich die Aufforderung an dieser Stelle. Aber jetzt müssen wir vorwärts machen, weil es ist das Thema nächste Liebe, schreiben wir zum Jahresende und vor allem in dieser besinnlichen Zeit. Sogar noch grösser als sowieso schon in diesem Podcast, wo wir ja dafür bekannt sind, dass wir immer eigentlich sehr selbstlos unterwegs sind. Und darum machen wir es heute kurz und knapp, weil da niemand aufhalten. Im Prinzip ist die Idee, dass man das kann hören auf dem Weg zu den zu der Kernfamilie, die man noch besuchen darf, jetzt an Weihnachten, die halbe Stunde irgendwie übers Land oder wo auch immer, dass man her muss. Das wäre der Ansatz, wenn wir mal schauen, ob das geht. Legen wir los mit dem ersten Thema, Eishockey. Wir haben uns schon einmal aufgeregt darüber, wir machen es jetzt gerade noch einmal. Die Schweizer National League, die oberste Spielklasse, hat beschlossen, dass man im Grunde zum einen will eine Art Luxussteuer einführen, zum anderen die Ausländerbeschränkung aufheben und zum dritten, was noch, den Abstieg perspektivisch abschaffen, beziehungsweise vor der Hand mindestens kein Absteiger will nach sportlichen Kriterien haben, was ich auch ein bisschen lustig finde. Sag, ist das gescheit, blöd, egal, das Paket an und für sich als Ganzes?
Also zuerst mal muss ich ausführen, dass wir pressieren müssen jetzt nicht aus nächster Liebe. Das wäre zwar auch ein Ansatz, aber ich muss unbedingt in Apero nachher. Gut zu dem. Ich finde grundsätzlich gut, dass man sich Reformgedanken macht, dass man Bemühungen unternimmt, um das Produkt, das ja eigentlich gut ist, noch verbessern. Zukunftsträchtig, sicher mit Visionen verbunden, dass man die Liga kann konkurrenzfähig behalten. Ich würde einfach die Finger von den Ausländern lassen. Das meine ich jetzt in jeder Hinsicht. Es ist eh ein Thema, das schwierig zu behandeln ist, weil eigentlich vom rechtlichen her dürfen wir ja gar keine Beschränkung haben. Gut, der Bund lässt das grosszügigerweise noch zu. Ich würde es einfach mal versuchen mit dem Salary Cap oder Luxury Tax, wie man dem auch sagen will, plus am Abstieg, der wegfällt, und dann mal schauen, wie sich das auswirkt. Ich bin ganz sicher, dass der Abstieg, der nicht mehr rum ist, dass der vielen Clubs helfen wird, nicht nur den kleinen Clubs, sondern da ist einmal eine Angst weg und auch ein Kostenpunkt, weil jeder Club, der irgendwo in die hinteren Ränge geratet, der drückt normalerweise auf den Panikknopf und das kostet Geld, weil man sich will absichern, dass ja auch nichts passiert, man wechselt den Trainer, holt noch Ausländer. Völlig unnötig. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ich würde nur sagen, okay, das hat funktioniert, wenn man ein Modell gehabt hätte, das transparent ist und wo Durchlässigkeit offeriert und wo man jedes Jahr einen Wettbewerb gehabt hat. Aber die Liga-Qualifikation ist ja, jetzt mal mit Ausnahme von Lakers Kloten, in den letzten paar Jahren eine Farce gewesen. Man hat gewusst, die einen wollen nicht, die anderen können nicht absteigen, die anderen wollen nicht aufsteigen. Also, dann hat man es gleich durchgezogen. Ist ein Witz. So funktioniert das nicht. Wenn, muss man jedes Jahr einen Aufsteiger haben und einen Absteiger. Dann hat man Durchlässigkeit und auch die Chance, wieder aufzusteigen. Mit dem Financial Fairplay eine gute Idee, wenn es sich durchführen lässt. Aber wieso verteilt man nicht die Gelder einfach um? Das heisst, von dem Topf, den man hat, gibt man den Kleineren ein bisschen mehr. Grundsätzlich schon. Und da kann man immer noch eine Obergrenze festsetzen. Bei den Ausländern muss ich sagen, mittlerweile weiss ich gar nicht mehr, was wirklich passieren wird. Und ich weiss nicht, ob irgendjemand weiss, was passieren wird. Da bin ich völlig unsicher. Also, wieso setzt man nicht mehr Junioren ein? Wieso werden nicht mehr Nachwuchsleute eingesetzt? Jetzt schon. Man hat einen Haufen Junioren. Aber nur die wenigsten kommen auf. Wir haben letzte Woche, glaube ich, festgestellt, in der National League spielen zwei Mitglieder von der U20-Nationalmannschaft. Und haben regelmäßig Einsätze gehabt. Das sind mehr als 5-6 Einsätze, wo man sagen kann, die spielen regelmäßig. Das Knack von Davos und der Rocco Pezzullo, wunderbarer Name von Ambri. So, das sind zwei. Jetzt vergleichen wir das mal mit Schweden. Muss man das machen? Ich weiß es nicht. Ist es sinnstiftend? In dem Moment ist es aber ein zulässiger Vergleich. Bei den Schweden waren es 18 Spieler, die regelmäßig eingesetzt werden, die zum Teil jeden Match gemacht haben oder mindestens, glaube ich, 12 oder so. Also, dort traut man sich viel eher. Und das ist ein Reservoir, das bei uns einfach nicht ausgeschöpft wird. Da heisst es immer, nein, die sind noch nicht so weit, denen vertrauen wir nicht mehr, holen lieber einen Ausländer oder von einem anderen Club, einen Viertlinienspieler. Und das verursacht weitere Kosten. Also, ich glaube einfach nicht, dass man nachher irgendetwas davon hat, weil die Ausländer werden dich Geld kosten. Und die Arbeitsplätze von der Schweden, das sind die Arbeitsplätze der Schweizer. Und das ist im direkten Widerspruch zu der Nachwuchsabteilung, die viele Clubs unterhalten, nämlich ihre Profimannschaften durch Nachwuchs zu beführen. So, ich würde nichts machen. Ich würde Financial Fairplay, Abstieg weg und die Ausländerregelung so lassen, wie sie ist.
Da sind wir uns fast einig. Das ist, also die Ausländerregelung, mir geht einfach nicht in den Kopf, wie das am Schluss in irgendeiner Form das Spielfeld ebener machen. Eigentlich müsste das Ziel von einer Liga sein, dass alle mehr oder weniger gleiche Chancen haben. Also du spielst ja 5 gegen 5 auch im Eishockey und nicht die einen dürfen mit 7 spielen und die anderen mit 4. Im Normalfall, ich weiss nicht genau, warum es das so kompliziert zu verstehen ist. Aber es ist auch nicht das Schweizer Eishockey-Problem. Also du kannst in jeder Fußballliga in Europa schauen, du hast vergleichbare Probleme, dass man nicht bereit ist, irgendwie einen Mechanismus zu finden, wo die Schwächeren stärkt, oder meinetwegen auch die Stärkeren schwächt, aber dass irgendwo eine Bandbreite hast, wo man sich drin bewegt. Ich meine, das Thema mit dem Abstieg, das ist natürlich eine absolut heuchlerische Diskussion, die Clubverantwortlichen in der National League angezettelt haben. Also sie sind die, die den Aufsteigen so schwer gemacht haben. Sie sind dafür verantwortlich, dass es fast unmöglich ist, als B-Club, also als Swiss League Club, korrekt formuliert, überhaupt aufzukommen. Weil du irgendwie musst die zu den Nazi-B-Playoffs durchkämpfen, dann musst du eine 7-Spielserie gewinnen, wo dann irgendwie noch musst du einen Ausländer dazu nehmen. Also man spielt dann die Ausländerregelung. Im B spielst du mit 2 Ausländern, bei uns im A mit 4 und dann hat man irgendwie so einen komischen Kompromiss gefunden, dass dann plötzlich musst du mit Spielern spielen, weil du eben einen Ausländer mehr kannst einsetzen. Und das machst du dann im Normalfall, weil der eine Verstärkung soll sein. Du spielst mit einer nicht eingespielten Mannschaft, nachdem sowieso schon die ganze Saison gegen schwächere Gegner Konkurrenz gehörst. Ja, also irgendwann durch, es ist wahnsinnig schwierig aufzukommen. Logisch, dass nachher niemand mehr runter will, im Wissen, dass es fast unmöglich ist, zurückzukommen. Aber das könnte man auch wieder ändern. Also das war nicht immer so.
Nein, das war mal durchlässig. Also das war ja richtig.
Ich kann mich erinnern, dass mein EHC-Alter nämlich 1994 im Penaltyschiessen gegen EHC Biel Gott sei jämmerlich direkt abgestiegen ist und nicht noch können irgendwie eine zweite Chance gegen, keine Ahnung, wer dort raufgekommen ist, wahrscheinlich irgendwie Herisau oder so etwas Furchtbares, gegen die noch probieren.
Ich muss eine Lanze brechen für Herisau, Entschuldigung, das ist der einzige Club, der immer ein Plakat an der Wand hatte in der Eishalle, aber draufgestanden hat, nichts Lock gewöhnt. Also da hat man genau gewusst, gut, man muss einfach mehr kämpfen, härter arbeiten, dann gewinnt man am Schluss.
Und sie haben den Markus. Sie haben den Markus Bachschmied im Goal gehabt. Das finde ich an und für sich auch
bemerkenswert.
Absolut bemerkenswert.
Nein, ich meine, das Verursacherprinzip ist das schon schnell erklärt. Alles, was gut ist und alles, was schlecht ist, kommt von den Clubs. Weil National League Clubs seit der Systemänderung, seit der Reform, seit der letzten, einfach alle Macht in den Fingern haben. Und sie entscheiden alles. Und was wird entschieden? Die Mächtigsten schauen für sich. Es war völlig der falsche Weg gewesen, eine Zeit lang. Also das ganze Geld geht dorthin, wo es eben nicht hin sollte, statt in den Nachwuchs oder zu den Schiedsrichterausbildern, geht es direkt in die Spielerlöhne hinein. Man hat den Abstieg so verkompliziert und verschachtelt, eben mit diversen Sicherheitsnetzen, dass es fast nicht mehr möglich ist, abzusteigen, wenn man ein intakter National League Club ist. Außer man hat den Präsidenten wie Hans-Ueli Lehmann, der zusätzlich noch für Kollateralschäden sorgt auf dem Transfermarkt und alle Spieler schon davor laufen und so weiter. Dann bringst du es fertig. Also möglich ist es schon noch.
Für die, wo kann Herr Lehmann
nicht erinnern. Es ist schon noch zu machen, aber es entspricht nicht mehr dem Prinzip, das wir kennen, dass der Letzte absteigt und der Erste aus der unteren Liga aufsteigt. Und wenn man das nicht mehr aufrechterhalten kann, dann muss man es gar nicht machen. Eben, mit denen, du hast es erklärt, es ist praktisch unmöglich. Und das wird erklärt durch Planungssicherheit, die man braucht, oder? In der National League. Das ist falsch. Wenn man ein Kammersystem hat, dann muss die Durchlässigkeit garantiert sein. Nicht nur möglich, sondern garantiert. Planungssicherheit, was heisst das? Jeder Sportclub hat ein unternehmerisches Risiko und das gehört dazu. Zudem gehören schlechte Leistungen, Verletzungen, Pech, die man hat im Spiel, im Sport. Und wenn man das alles ausschliessen will, dann hat man keinen Wettbewerb mehr. Und das hat man geschafft. Darum gibt es nur eins. Entweder geht man zurück zum alten System, Abstieg sofort, wenn man Letzten ist, direkt einen Aufstieg, wenn man Ersten ist, oder man schafft es ab. Dann schließt man quasi die Liga, sagt einfach, das wollen wir nicht mehr. Wenn ein Club wirtschaftlich und sportlich in der Lage ist, um da mitzuspielen, dann darf er selbstverständlich zu uns kommen. Ich glaube, das ist das Modell, das jetzt angestrebt wird. Finde ich gar nicht so schlecht, weil sind wir uns einig, es ist eine Utopie, dass man zurückgeht zum alten Aufabstiegssystem, wo Durchlässigkeit garantiert ist. Weil dann haben sie wieder Angst, oder, dass sie wegen einem schlechten Jahr ihre Existenz aufs Spiel setzen. Das, ja, wird mit dem erklärt, das ist einfach mutlos.
Aber es ist lustig, weil dort könnte man jetzt zum Fußball schauen. Also im Fußball gibt es einen Absteiger jedes Jahr in der Schweiz. Es gibt einen Barrage sogar. Also es sind zwei Clubs potenziell, die runter müssen, mindestens einen. Ist ja lustig, bei der Ausländerregelung tun die gleichen Präsidenten, die sagen, wir können auf gar keinen Fall einen Abstieg können wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Form prestieren, dann liegt es nachher, wer auch immer das runtergeht, es ist strukturgefährdet etc., sagen, weigern sich zum Fußball zu schauen. Bei der Ausländerfrage sagt man, ja, schaut doch mal zum Fußball, dann kommen die Leute trotzdem ins Stadion, obwohl zum Teil 7, 8, 9 Ausländer für, keine Ahnung, Mannschaft XY spielen. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ist einigermaßen schief, wie da zum Teil argumentiert wird. Aber Was ich schon auch noch bedenkenswert finde, und ich glaube, das vergisst man einfach, wer zum Teufel schaut, angenommen, Kloten geht jetzt noch rauf, und dann spielen wir nächste Saison mit 13 Mannschaften in der National League, und Kloten ist 11 und Rappi 13, weil sie sind ja immer letzt, ist gemein, die arbeiten sehr gut dort, aber
sie sind auch nicht letzt.
Nein, aber man hat sich sehr daran gewöhnt. Der Harry Roggenmoser hat das irgendwie
hineingeprügelt
in uns alle. Nein, aber wer zum Teufel schaut im Januar 13. gegen 11., wenn das einfach sportlich schon dermassen irrelevant ist, oder? Also wer zum Teufel soll ins Stadion gehen, wenn man dann jemals wieder kann? Und Zuschauereinnahmen sind in der Schweiz sehr, sehr wichtig. Muss ich niemandem erklären. Wer geht dort an, sein bitter verdiente Geld ausgeben für ein Spiel, das jetzt wirklich komplett egal ist. Also wenn es wenigstens noch um Platzierungen geht, für Playouts, gegen den letzten Platz, falls man direkt mit der Quali-Rangierung absteigt. Das sind alles irgendwelche Anreize, um tatsächlich erstens, dass sich die Leute anstrengen und zweitens, dass denen, die zuschauen, irgendwie auch noch vermittelt wird, es geht um etwas. Ich glaube, das vergisst man völlig, wenn man über die geschlossene Liga redet. Also in Nordamerika, wo ja
das... Ja, aber der Vergleich, das hinkt, das geht nicht. Dort hat man noch kein Zweikammersystem. Daher ist eine reine Farmteam-Liga. Das heisst, dort werden die Spieler vorbereitet. Die steigen ja nicht auf. Wie gesagt, wenn wir das machen, dann sollen wir es machen. Mir ist das billig. Aber es sind die Clubs, die Federn in der Hand haben, die das nicht zulassen. Man will den Aufabstieg nicht mehr, weil man sagt, man hat keine Planungssicherheit, weder finanziell noch sportlich. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, da macht man sich einfach wahnsinnig einfach. Indem man die eigentlich logischen Prinzipien vom Aufabstieg, die bei uns in Europa einfach griffig sind und die Leute auch unterhaltend, indem man die durch irgendwelche Massnahmen, um sich selber zu schützen, völlig pervertiert. Also eben, der Aufabstieg, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Da muss so wahnsinnig viel schief gehen. Das ist gar nicht mehr der Wettbewerb. Aber das, was man vorher hatte, mit der Platzierung, so der Zwischenrunde, meine, das war auch ein Hohn gewesen. Da hat man gemerkt, man muss das einführen, weil die Lakers irgendwie jahrelang abgeschlagen letzt gewesen sind und sich im November schon auf die Liga-Qualifikation vorbereitet haben, was ein fertiger Witz ist. Wer kommt auf so eine Idee? Und dann hat man irgendwie die Zwischenrunde eingeführt. Es ist einfach Blödsinn, oder? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mit den Leuten kommen auch nicht mehr raus, um was es genau geht. Wieso spielen jetzt die? Und, das muss man so sagen, in die Zwischenrunde ist natürlich für Clubs aus der oberen Region, die dann dort reingehen, also auch nicht mehr sehr lukrativ gewesen. Also da hat man dann selbst in Bern gemerkt, dass da niemand mehr schauen. Und das macht keinen Sinn. Es müsste eigentlich jedes Spiel, solange es geht, so interessant und attraktiv sein, dass jeder Fan will schauen. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen eine andere Kultur bei uns. Oder? Da muss es eigentlich immer um etwas gehen. Wenn der Gegner nicht den gleichen Namen hat wie der Letzte, dann sucht man sich es aus und dann geht man einfach den nicht schauen. Aber die Gewohnheiten vom Hockey-Zuschauer, und das wollte ich noch sagen, unterscheiden sich wahrscheinlich auch ein bisschen von denen vom Fußball-Zuschauer. Da ist doch noch ein anderes Publikum dabei. Also, ich bin nicht sicher, die Hockey-Fans sind schon noch erpicht drauf, dass sie eigene Leute sehen, aus dem Nachwuchs vor allem. Das ist denen, glaube ich, nicht gleich, wer da auf mich einsteht.
Ja, nein, ich glaube, da sind wir uns in der Analyse und in der Schlussfolgerung einig. Einig sind wir uns wahrscheinlich auch, dass wir jetzt zügig müssen vorwärts machen müssen, weil du aus reiner Nächstenliebe jappern musst. Reden wir doch über Fußball. Der Herr Thuram, der Markus Thuram, der Sohn vom Weltmeister. Lilian Thuram, genau. Als Verteidiger verloren gemacht. Negativ aufgefallen, so wie der Sohnemann ist er nie. Der hat am Wochenende seinem Gegner ins Gesicht gespeuzt. Im Herr Posch.
Stefan Posch, ja.
Stefan Posch war am falschen Ort. Recht unappetitlich.
Widerlich. Das ist eine richtige Schweinerei. Also, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Das sieht man leider immer wieder. Bei den Kicker. In anderen Sportarten kommt das lustigerweise weniger vor. Es gibt es ab und zu mehr, aber anekdotisch, so eine richtige Gewohnheit ist es eigentlich nur beim Fußball. Ich frage mich, was das ist, dass man sich nicht anders, das kann ja erklärt werden, sage ich jetzt mal, wenn es zu einem Zwischenfall kommt, dass man mal die Nerven verliert. Ich schaue jetzt Fußball nicht, wie das gern gesagt wird, als körperbetonte Sportart an, weil das ist es tatsächlich nicht. Da haben wir andere Maßstäbe. Und trotzdem gibt es in diesen Zweikämpfen mal Situationen, wo man vielleicht Nerven verlieren kann. Dann kann man sich rumschupfen, aber das wird ja auch nicht gemacht oder geht auch nicht mehr, weil sich alle immer sofort fallen lassen. Da bleibt als letztes Stilmittel bleibt Spucken und das ist das Widerlichste, was es gibt. Also man kann sein Gegenüber wahrscheinlich nicht mehr erniedrigen, als wenn man ihm zumindest ins Gesicht spuckt. Und das ist, ich weiß nicht, da sollte man eigentlich gar kein Wort darüber verlieren. Der Spieler ist gesperrt worden für 6 Spiele. Lustig vielleicht noch, der Manager Max Eberl hat das versucht, im Brustton von seiner Schnappatmung als feuchte Aussprache zu interpretieren. Netter Versuch, aber nein, das glaube ich nicht. Das war ein schöner Saliva-Batzen, den man da gesehen hat durch die Luft segeln und Volltreffer. Also das das geht eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob 6 Spiele genug sind. Das ist immer noch die Aussage dahinter, dass sie machen das nicht, sonst sind wir quasi ruiniert. Oder? Ich sage, da richtig reinschlagen, halbe Saison sperren, dann machen sie es sicher nicht mehr. So ist es eben zweifelsfrei, hat noch Bewährung gekriegt, ein Spiel Bewährung. Wer einen anderen anspuckt, auf die Art und Weise, hat doch keine Bewährung verdient.
Nein, logisch nicht. Also sind wir uns... Es ist ein schwieriges Thema für eine Sendung, die an und für sich kontrovers sein will. Ich weiss nicht, ob man jetzt muss eskalieren muss, was die Sperre angeht. 6 Spiele ist lang. Also das ist in einer normalen Saison, wo der Spielplan nicht so dicht drängt, sind das 6 Wochen. Wenn ich richtig rechne, macht das 1,5 Monate. Da bist du relativ lang aus dem Verkehr. Das dünkt mich happig. Ich finde auch das Monatsgehalt Buß, wo der Club ausgesprochen hat, richtig. Also das finde ich gut tatsächlich, dass man sich da also logischerweise kann man es auch nicht rechtfertigen. Erstaunlich ist tatsächlich immer, wir erinnern uns an Alex Frey und die EM 2004, wie irgendwie Verbands- oder Vereinsfunktionäre dann immer noch in der Lage sind, so Situationen schlimmer zu machen, um so Ausfälle herum, die einfach offensichtlich nicht entschuldbar sind. Also kann man, ja, ist relativ schwierig zu diskutieren, aber es ist... Eigentlich, eben, das ist jetzt wirklich so ein Vorfall, wo nicht kannst sagen, Mu abputzen, weitermachen, sondern wahrscheinlich müsste man darüber nachdenken, ich weiss auch nicht, was die richtige Bestrafung ist. Auf eine Art ist
die Strafe.
Die Strafe ist natürlich jetzt schon, also kannst du den Frank Reichardt fragen, an das erinnern sich die Leute, oder beim Alex Frey war es auch so gewesen. Also das bleibt hängen für eine Karriere. Das ist auf eine Art, und ich finde das nicht falsch, ist es etwas, was nicht einfach so los wird. Also du kannst auch in Basler Zone Lamas adoptieren, wie es der Frey gemacht hat, was an sich ja keine schlechte Aktion war. Aber ja, also du bist für den Rest von deiner Karriere der gespeuzt hat. Und das ist, kommt zu dieser Strafe noch dazu. Das finde ich grundsätzlich richtig. Erstaunlich ist, dass es gleich immer wieder passiert. Das erschüttert mich.
Dann ja, gut, aber das musst du schon nicht erschüttern. Also, du siehst aber, was auf diesen Fußballplätzen zum Teil los ist. Eben auch in dem Fall. Der Stefan Posch, der angespuckt worden ist, der hat sich dann auch noch wirksam fallen lassen nachher. Also, warum, weiss kein Mensch. Ist dann auf den Hinteren aber gesunken. Aber die Schauspielerei, das spielt alles ineinander hinein, oder? Das gehört alles irgendwie zusammen. Es wird die ganze Zeit, lässt sich fallen, und dort werden sie auch gefilmt dabei. Also, in der Zeitlupe sieht man wunderbar, wie es ohne Berührung trotzdem gehend. Und letztens im Fußballmatch, glaube ich, nachbearbeitet, glaube ich, ZDF, Yusuf Paulsen von RB Leipzig im Strafraum berührt worden, weitergelaufen. Dann haben sie ihm nachher vorgeworfen, du musst dich halt gehen lassen, sonst kriegst du keine Penalty. Es wird nur noch pfiffen, wenn die gehen lassen. Und das ist doch absurd. Es müsste genau umgekehrt sein. Aber sie gehen nicht einmal schauen, wenn einer stehen bleibt. Oder? Also werden die Spieler dazu animiert, sich gehen zu lassen, dem Schiedsrichter zu zeigen, hey, da ist etwas passiert. Wie eben der Bosch wird angespuckt, setzt sich auf den Boden, so quasi tämpfert sich. Ich meine, das ist so etwas Lächerliches. Und die sollen quasi eine Vorbildfunktion einnehmen. Es fällt mir schwer, da irgendeine Vorbildfunktion einzunehmen, ausser eine absolut negativ besetzte. Ja. Da siehst du auf der einen Seite eben die Reaktion bei allem. Kaum berührt, lässt man sich fallen. Sie haben ja Kamera, also wieso machen sie nichts dagegen? Und da durchzugreifen, ich finde, nur noch das zum Abschluss. Man kann sagen, 6 Spiele ist viel. 6 Wochen, wenn es im Normalbetrieb wäre. Aber tut einem das wirklich weh, ein Monatsgehalt. Darum, das kann passieren, sagt ja, also nur 6 Wochen, ja, ist schlimm, aber ich kann dann gleich weiterspielen. Aber wenn eine halbe Saison gesperrt wird in der Bundesliga, wäre das, glaube ich, 17 Spiele, oder? Das sind 34 Mannschaften.
Richtig.
17 Spiele, das würde heissen, da setzt du deine Karriere aufs Spiel. Und wieso nicht? Genau bei den Doper auch. Die kriegen immer wieder Bewährung und ein halbes Jahr Pause machen für Wintersportler im Sommer. Pause machen, wo sie eh noch trainieren müssen. Also das ist einfach zu wenig konsequent. Man treibt es diesen Leuten einfach nicht aus. Wenn er weiss, ich bin eine halbe Saison gesperrt, wenn ich einen anspucke, dann kannst du sicher sein, entweder macht es niemand mehr oder die Spieler verschwinden nachher von der Bildfläche, was auch kein Problem ist, weil wer will schon einen, der den Gegner anspuckt.
Ja, wenn er 2 Goal macht im nächsten Match eben schon, aber ja, also der wahre Leidtragende bin ich eigentlich eh, weil ich hatte Thuram in meiner Kicker-Manager-11 und hat mir, glaube ich, irgendwie minus 13 Punkte am Wochenende und es Es wird Zeit, dass die Transferfrist kommt. Die ist irgendwann jetzt dann im Januar. Also, apropos Bundesliga, wir bleiben noch ganz kurz. Ja, die Hinrunde ist noch nicht fertig. Auch wenn jetzt eine Art Weihnachtspause ist. Darum ziehen wir kurz die Bilanz von der ersten. Warte, ich habe es da vorhin aufgeschrieben. 13 Matches waren es. Was bleibt? Was bleibt?
Ein Haufen, ich muss sagen, ich schaue gerne Bundesliga, wenn ich shoote, schaue dann Bundesliga, noch lieber Premier League, zu dem kommen wir später. Was geblieben ist, ein seltsames Verhalten von Dortmund, muss ich sagen. Also, auch die Medienwirksamkeit, die sie dort erzielen, mit den Aussagen der Spieler, sich beklagen, dann wieder in Schutz nehmen, auch der Auftritt vom neuen Trainer, vom Nachfolger, vom Lüli Faber, wo sich da schon quasi als neuer Klopper hat das Wort auch ins Maul genommen. Mit der Emotionalität hergestellt hat. Und nachher hat es einen hauchdünnen Sieg per Elfmeter gegen Bremen gegeben, wo es auch anders hätte rauskommen können. Und dann eine Niederlage von Urs Fischer und Union Berlin. Also, ich weiß nicht, ob die auf dem richtigen Weg sind. Oder dass wir wirklich mit Kasse machen und sagen, was machen wir da eigentlich? Ist auch wunderbar, was die immer wieder für Spieler haben, holend, kriegend, rausbringend. Aber eine geschlossene Leistung irgendwie, dass alle am gleichen Strick ziehen. Spieler, die auftreten und sagen, wir spielen klein, wir können nicht verteidigen. Das gibt es doch nicht so etwas. Dann die herausragenden Bayern, das muss man einfach sagen, was die herbringen. Nicht durch das Band unwiderstehlich, macht sie auch sympathisch. Aber ich glaube, mit dem Hansi Flick haben sie einen gefunden, Hans-Dieter Flick, wo der Nerv trifft und die Leute einfach den herbringt. Und sie muss, wie man sieht, Leverkusen, der Lewandowski, ich glaube, der ist noch nie besser gewesen als jetzt. Umso mannschaftsdienlicher, dass er auftritt, umso besser ist. Und dann bleibt noch Schalke, ja, das ist ein bisschen traurig. Trauriges Kapitel. Die haben auch gegen Bielefeld
gespielt. Jetzt hat man gewonnen. Im Göpp gegen Ulm ist man siegreich gewesen.
Ja, das ist ein Regionalligist, oder?
Das habe ich gar nicht nachgeschaut. Wahrscheinlich müssen sie, ja. Oder? Also auf jeden Fall ist man deutlich, ja, man kann sagen, eines der wenigen Spiele in den letzten 12 Monaten, wo Schalke in der Favoritenrolle war. Und immerhin hat man geliefert. Also, vielleicht ist ja das der viel zitierte Brustlöser, wie man in der deutschen Fußballfachpresse dann so gerne sagt. Du hast eigentlich alles schon gesagt, das ist jetzt ein bisschen gemein. Etwas habe ich noch, aber sag.
Ja, aber das müsstest du eigentlich du sagen. Wer denn jetzt nachfolgen wird vom Hüb Stevens, der ja noch geplant war für ein Bundesliga- und ein Pokalspiel. Ich würde sagen, das ist eine Aufgabe von der Lucien Favre. Der hat schon Trümmer zusammengekehrt und neu zusammengesetzt. Bei Berlin, glaube ich, hat er das geschafft. Bei Gladbach hat er das geschafft, vor dem Abstieg bewahrt und nachher ziemlich schnell salonfähig gemacht. Also ich glaube, ein besserer Mann für so eine Aufgabe gibt es nicht. Ich weiß einfach nicht, ob Schalke sich so etwas zutraut.
Ja, also es gibt ja mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Zum einen, direkt von Dortmund zu Schalke gehen, schwierig. Und nachher ist, ja, das ist wahrscheinlich im Ruhrgebiet doch tatsächlich noch ein bisschen kompliziert. Und
Gott, ist ja entlassen worden, also.
Im Favre traut man ja das gar nicht zu. Das Emotionale, das Schuften. Der deutsche Fußball-Mainstream sieht im Favre ja irgendwie so einen schönen Geist, der irgendwie eben Abstiegskampf nicht kann. Was er, eben, man heisst, du hast es selber gesagt, vorher, eindrücklich widerlegt hat, als er Gladbach und Hertha. Also, weißt du, bei Gladbach war es mehr oder weniger eine wundersame Rettung, oder? Das war dort, wo man eigentlich schon mehr oder weniger weg war und dann ist er doch oben geblieben mitten und hat nachher zum Höhenflug angesetzt. Also, das, ja, da müssen wir, ich weiss nicht, da gibt es dann irgendwie die Klischees, die heben sich einfach erstaunlich gut. Also, jetzt kommt man gerade noch in den Sinn. Also, letzte Woche habe ich mich schon darüber aufregen, wo wir über die Favre-Entlassung geredet haben. Unsere geschätzten Kollegen von SRF 4 News Radio haben ein Interview gemacht mit dem Herr Osterhaus, der bei der NZZ Deutschland-Fußball-Korrespondent ist. Und da war man sich wirklich nicht schade dafür, den Herr Favre als Trainertalent zu bezeichnen, der nie den Sprung ganz nach vorne schafft. Lucien Favre, Insider wissen, mittlerweile 63 Jahre alt. Also das ist eigentlich eine absolute Frechheit. Jetzt abgesehen davon, dass er längstens, also dass auch 42-Jährigen mit dem Resümee nicht mehr als Trainertalent dürfte gelten. Unglaublich. Also, ich weiss nicht, das Bild, das man von dem Mann hat, sehr, sehr schräg.
Verzerrt.
Aber, ja, wirklich verzerrt. Man kann es nicht anders sagen. Nein, mein ganz leisliges Highlight, das ich nicht vergessen möchte, der VfB Stuttgart. Aufgestiegen, erfrischender Fußball. Jetzt ist man, ich glaube, 7. Ich muss es schnell nachschauen, aber man ist auf jeden Fall an Europa dran, was so oder so nicht das Ziel ist für die Mannschaft. Hat mit dem Silas Wamangituka einen wunderbaren jungen offensiven Flügelspieler, der irgendwie trifft und macht, wie er will. Traum, dem zuzuschauen. Also, irgendwie Stugi mir nie besonders sympathisch gewesen, wirklich nicht. Aber das ändert sich gerade. Die haben irgendwie die Saison,
ja,
das einfach das verhebt und das macht Spass, denen zuzuschauen, auf dem Level mit den Ansprüchen, die man dort hat.
Ja, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass tatsächlich die letzten Jahre auch recht mühsam gewesen sind vom VfB Stuttgart. Richtig, immer das Quälende. Man war nie richtig, nie richtig schlecht gewesen, bis am Schluss dann wirklich mal schlecht und abgestiegen. Aber immer so etwas zwischendrin, wo die Leute da nicht mehr verstanden und gutiert haben. Und jetzt kommt man zurück und spielt derige Fußball, wo man wirklich sagen muss, da geht etwas nach vorne, ist immer etwas los. Wunderbar. Jetzt haben wir nochmal ein Thema vom Fußball und das schneidest du gerade an.
Ganz schnell, wir müssen pressieren, weil wir sind schon T-4, was den Apero angeht. Nein, +4, egal. Ich hoffe, du hast da entsprechende Vorkehrungen getroffen. Der Marius Müller, benannt nach einem gleichnamigen deutschen Rocksänger, tatsächlich, kein Witz, hat am Wochenende ausgerufen. Der deutsche Goalie vom FC Luzern hat Schiedsrichter in der Schweiz als, ja, man kann sagen, generell unfähig bezeichnet, bis auf einen, der tauglich sei. Wir können geschwind in den Ton reinhören.
Es ist eine Ecke, die keine Ecke ist. Ich meine, der Schiedsrichter ist ein Mensch, er kann auch Fehler machen, aber dafür hat er einen Assistenten, der 10 Meter von weg steht und dann resultiert aus der Fehlentscheidung ein Gegentor und ja, dann soll ich Applaus klatschen am liebsten und soll dem Schiri noch dafür belohnen. Am Ende geht es mir tierisch auf den Sack, dass du hier gelbe Karten kassierst für Reklamationen. Ja, Entschuldigung, also aus so einer Entscheidung fangen wir ein Tor. Am Ende haben wir die Ecke scheiße verteidigt, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist für mich einfach, was hinterher passiert, es sind einfach Langzeitfolgen. So, ich laufe mit 3 gelben Karten rum, ist meiner Meinung nach ein absoluter Witz. Ich kriege eine davon, weil ich angeblich Zeitspiel gemacht habe vom Herrn Jacoté in der 36. Minute. Das muss ich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Da habe ich noch keinen Torhüter gesehen, der das, die Intention so früh hat. So, und heute die gelbe Karte. Ja, es ist für mich ist es einfach ein Witz, was hier, ihr habt einen guten Schiedsrichter in der Schweiz und da gibt es Verantwortliche, die Jungs schulen sollen, aber Das funktioniert anscheinend nicht. Ich glaube, das liegt auf der Hand.
Ja, er findet grundsätzlich, haben wir nur einen, der es kann, der Rest nicht. Jetzt diskutiert der Verband darüber, ob das Konsequenzen hat. Je nachdem, wir nehmen am 23. Dezember am Nachmittag auf, liegt das Urteil schon vor. Ich weiß es nicht, wenn man das hört, soll es Konsequenzen haben.
Unbedingt. Es muss ein Bemühen sein und eine Überzeugung von dieser Liga, dass man die Spieler herbringt, dass mehr Disziplin herrscht, mehr Rücksicht, mehr Respekt auf der Form Schiedsrichter, dass man das Verhalten wieder herbringt, nicht wie im Kindergarten, jetzt, wo immer reklamiert für den Ausgriff, wegen jedem Einwurf beschwert man sich. Und diese Äußerungen haben einfach nichts verloren im Sport, muss ich ehrlich sagen. Dass man mal frustriert ist, aber Rundumschläge, die braucht es nicht. Ich meine, wenn die Liga so schlecht ist, was macht denn der da? Passt er sich dem nie? Und dann hat er auch nichts anderes verdient. Ja, meine, das ist keine Top-Liga in Europa. Ich finde, wir Schweizer haben immer wieder gute Schiedsrichter gehabt, dass die Leistungen nicht immer alle zufriedenstellen können. Das ist ja, liegt in der Natur von der Sache. Also, jeder hat Clubbrillen an, der sich mit dem Geschäft beschäftigt. Fast jeder. Und jeder ist enttäuscht, wenn es nicht nach seinen Gunsten läuft. Und darum muss man halt einmal die Faust im Sack machen. Aber immer, dass sich beschweren die ganze Zeit. Ich finde, da könnte man ein Zeichen setzen, wenn einer so über die Stränge schlägt, richtig fest einen oben drauf klopfen und dann bessert es.
Ja, wer weiß. Auf eine Art, also grundsätzlich Kritik am Schiedsrichter finde ich härter bestrafen, unbedingt. Sind wir uns einig. Gleichzeitig, also ich glaube, man müsste eigentlich nebeneinander ansetzen. Wir haben ja schon 100 Mal darüber geredet. die Kultur im Fußball, wo mindestens in der hohen Liga und da zähle ich jetzt die Superliga mal dazu, eingesetzt hat. Der Herr Kessler reagiert mit heftigem, was ist es, wie Schütteln vom Finger. Er ist nicht einverstanden mit der Formulierung, aber egal. Ich zähle jetzt die Superliga mal dazu. Nein, also das Gerieren im Schiedsrichter gegenüber auf den nationalen und internationalen Fußballplätzen, dem müsste man mal Einhalt gebieten. Ich glaube, dann würden so Sachen sich automatisch lecken. Gleichzeitig muss man sagen, der Herr Müller, eine von den erfrischenden Erscheinungen tatsächlich in dieser Superliga, einer, der sagt, was man denkt, ist dann im gleichen Interview auch mit sich selber ziemlich hart ins Gericht gegangen, also mit sich und der Mannschaft. Das finde ich, wäre an und für sich auf eine Art ist schade, wenn nachher so Zeug dafür sorgt, dass ja, einer dann gar nichts mehr sagt, müsste natürlich nicht der Fall sein. Ich würde sagen, er soll sich entschuldigen, wird wahrscheinlich mittlerweile eingesehen, dass das keine gute Idee war. Und dann irgend schauen, dass er im Januar in einer freien Woche mal selber kann ein Match pfeifen, irgendwo D-Junioren, ja. Oder E- oder C-Junioren, ja, 11 gegen 11 darf es schon sein, also C-Junioren aufwärts. Und dann wenn wir schauen, ob er es wirklich besser kann. Ich finde, das wäre pädagogisch wahrscheinlich die wertvollste Variante. Das würde ich ja empfehlen.
Das ist immer etwas Schönes, wo man missbraucht, die Aussagen. Oder? Man streitet sich dann noch selber. Ja, ich bin selber auch nicht gut gewesen. Wieso sagt man das? Das ist immer, man versucht das quasi damit zu klären. Ich bin ja mir gegenüber auch ehrlich. Nein, das finde ich nicht gut. Also, soll der Schiedsrichter kritisieren und dann das so stehen lassen, das ist ehrlicher. Aber nachher noch sagen, ja, ich habe auch nicht gut und wir haben nicht gut. Dann will man sich quasi legitimieren. Ja, jetzt darf ich auch den Schiedsrichter kritisieren. Nein, soll nicht sein. Und dann kannst du einfach sagen, wir sind nicht gut gewesen, darum haben wir verloren, fertig. Aber der Schiedsrichter ist auch nicht gut gewesen oder umgekehrt. Das ist irgendwie halt auch ein bisschen lächerlich, muss ich ehrlich sagen.
Dir kann man es auch nicht recht machen. Es ist höchste Zeit für einen Endspurt. Schnell, jetzt los.
Endspurt.
U20 WM, die fährt an in der Bubble von Edmonton und Red Deer, wenn ich richtig aufgepasst habe. Am 25. Dezember spielen unsere U20 Junioren gegen die Slowakei. Erste von der Gruppenspiel. Ja, ich weiss nicht. In der Bubble. Zu was längt es? Medaillenränge sind sie drin? Nachdem zum Beispiel Schweden ja komplett da niederliegt, Corona-technisch.
Schwierig, das zu beurteilen, was da alles passieren kann. Aber die Hoffnung ist da, dass auch der Abstieg, der nicht rum ist, ist auch ein bisschen Angst, auch dort wieder, dass im schlimmsten Fall halt die Liga zugehört hat, verliert, dass die könnten beflügeln, ich denke schon, dass die Chance haben. Aber wenn wir nicht viele National League-Spieler dabei haben, einige aus Übersee, glaube ich, mit dem Marco Bayer und dem Talent, das wir zur Verfügung haben, und in einem besonderen Verhältnis könnte da etwas ganz Gutes entstehen. Also mindestens Viertelfinale, würde ich sagen. Medaillen, tun wir damit liebäugeln, oder nicht?
Wir tun.
NBA-Start. Wer ist da der grosse Favorit? Sind das nur wieder die Lakers? Oder gibt es Golden Gate Warriors noch, die auch noch Chance haben? Toronto?
Golden Gate Warriors gibt es tatsächlich noch. Sie sind sogar wieder ein bisschen konkurrenzfähig, darf man hoffen. Der Steph Curry spielt dieses Jahr wieder mit. Er hat sich ja letztes Jahr schwer verletzt und darum ist nichts mehr gegangen. Allerdings herber Dämpfer zum Saisonstart letzte Nacht. Ich bin mir sicher, du bist aufgeblieben und hast geschaut. Gegen die Brooklyn Nets hat es doch eine deutliche Niederlage abgesetzt. Nein, LeBron James, seine LA Lakers sind eindeutig zu favorisieren.
Gut,
und alles andere, es gibt nur einen, was ich stoppen kann. Der Giannis Antetokounmpo.
Jetzt ja, genau. Ich
wirklich das Mühe gegeben, den Namen zu sagen, mit seinen Milwaukee Bucks.
Das müssen wir nochmal üben.
Der Beste von allen. Darum sagt der Amerikaner nur Giannis.
Genau, gut. Aber da muss ich noch etwas sagen dazu. Ich habe jetzt als NBA-Experte kennengelernt und habe jetzt als eingeleitet und habe mir gesagt, Golden Gate Warriors, und du hast nicht einmal gemerkt, dass die Golden State Warriors heißen und nicht Golden Gate Warriors. Also das, ja. Meine Damen und Herren, da sieht man einmal, das ist das Level von uns. So ist der Expertenstatus definiert. Und wenn ich jetzt noch ganz ehrlich bin an meinem Geburtstag, dann sage ich, dass ich mich nämlich verplappert habe und selber gar nicht gewusst habe im ersten Moment, dass ich Golden Gate Warriors gesagt habe. Dann ist mir erst nachher aufgefallen und gesagt, Golden Gate Warriors, das stimmt doch nicht. Aber mein Counterpart hat es auch nicht gemerkt.
Nein, ich habe es nicht gemerkt, dann merkt man wieder, wie gut dass ich dir zuhöre. normalerweise Ja, ich weiss nicht, ich warte einfach, bis es vorbei ist und dann sage ich meins, oder? Das ist eigentlich der Trick, so muss es eigentlich laufen. Jetzt, das Schlimme ist, also ich habe es wirklich nicht gemerkt, ich weiss aber nicht, ob ich es selber gesagt habe. Ich hoffe, also nachher plappern, ich hoffe aber, man glaubt mir, dass ich weiss, dass es eigentlich die Golden State Warriors sind. Ich habe ja nachher mit so Pseudowissen wie mit dem Steph Curry seiner Verletzung können, das alles irgendwie noch ausreissen. Mehr oder weniger. Aber ja, Antetokounmpo. Ich kann sonst das noch einmal sagen. Antetokounmpo. Also, Premier League hat die beste Idee in der Geschichte gehabt, irgendwann vor 100 Jahren, dass man nämlich an Weihnachten ein Fußball spielen, Boxing Day, Arsenal-Chelsea, das Match, das wir uns rausgelenkt haben. Erstens, wie geht es aus? Zweitens, ist der Herr Arteta nachher noch Trainer bei Arsenal?
Chelsea sieht es auch nicht so gut aus, glaube ich. Also, ich würde schwierig. Ich tippe auf das 1-1. Es ist zwar langweilig, aber Arsenal sehe ich im Moment nicht mit einer Kehrtwende. Da ist die Krise sitzt irgendwie zu tief drin. Da stimmt der Haufen nicht. Chelsea, auch nicht überzeugend. 1-1.
Ein klassisches 1-1. Weiß nicht. Nein, ich glaube, es gibt. Also Chelsea ist immerhin irgendwo solid in dieser Spitzengruppe dabei. Ich glaube, da gibt es wieder eine deutliche Niederlage für Arsenal. Und dann wird dann im Herr Arteta auch im Pep seine Solidarität nicht nützen, wo erst gerade noch gemahnt hat, dass es keine gute Idee sei, wenn man den jetzt entlang. Auf gar keinen Fall. Da sind wir schon fast am Ende. Eine Frage bleibt noch. Es ist kein Spengler-Cup. Trotzdem spielt der HCD Eishockey zwischen Weihnachten und Neujahr. Sind drei Meisterschaftsrunden angesetzt für Davoser gegen Lugano, gegen Ambri, gegen Zug, auch ein Heimspiel. Ich weiss nicht, gibt es da Spengler Boost für den HCD? Wie wird die Bilanz aussehen Ende Jahr?
Vielleicht macht er Gewohnheit, dass man dann um die Zeit dicht drängt. Das Programm hat, wäre möglich. Sicher spannend, um darauf zu schauen. Die letzten Match vom HCD, schwierig zu definieren, wo die genau stehen. Spiel gehabt, was 5-0 gewonnen haben, in Lange. Nachher der eigene Biel verloren, 5 Gegengol gekriegt. Das ist defensiv überzeugt mich das nicht. Ich glaube, die drei Matches da, die sind eine richtige Standortbestimmung für den Club. Wie es auch nachher weitergehen soll. Also, wenn man gegen Lugano spielt, gegen Ambri, gegen Zug, das sind zwei Favoriten dabei, wenn ich sage, die sind im Moment vor Davos klassiert. Gut, wer ist nicht vor Davos klassiert? Es sind alle vor Davos klassiert, von den drei Gegnern, Lugano, Ambri und Zug. Darum hat man wahrscheinlich das Gefühl, gegen Ambri muss man daheim gewinnen, gegen Zug und Lugano könnte es schwierig werden, aber die Ansprüche müssen eigentlich sein, dass man sich stabilisiert und die defensive Schwäche ein bisschen unter Kontrolle kriegt. Ich weiss, das Kader ist ein bisschen ausgedünnt hinten drin, aber das allein kann kein Argument sein dafür, dass man mit Abstand die meisten Gegengol kassiert in der Liga.
Okay, also das heisst?
Ich tippe auf einen Sieg gegen Ambri, obwohl auch von dem bin ich überzeugt, zwei Niederlagen.
Okay, ich sage, es gibt zwei Siege, weiss nicht gegen wer. Ambri ist fies, aber drei Heimspiele in so kurzer Zeit, während dann alle anderen kommen müssen, das ist schon grundsätzlich, eigentlich müsste das helfen. Also ein kleiner Spengel-Boost, warum eigentlich nicht? Gerade wenn innerhalb von 24 Stunden zwei Mal daheim spielen. Das wird sich in irgendeiner Form auszahlen. Sind wir gespannt, ich freue mich tatsächlich darauf, zwischen den Jahren ein bisschen National League Hockey schauen können. Wenn ich jetzt etwas Positives in dieser Corona-Pause. Und ja, da bleibt uns nicht mehr furchtbar viel anders zu sagen, als Danke zu sagen fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Weiterempfehlen, für sämtliche Geldspenden, die man jederzeit an uns schicken kann. Einfach auf der Ringier-Redaktion im Seefeld unter dem Türspalt reinschieben und mit unserem Namen anschreiben. Und jetzt muss der Herr Kessler in Apero. Noch ein alles Gute zum Geburtstag.
Danke vielmals, dass du es nochmal erwähnt hast. Bin ich auch
dankbar. Ja,
richtig lässig.
Ja, wäre schön, wenn ihr ihm nachträglich noch gratulieren würdet, wenn ihr die Gelegenheit bekommt, nachdem ihr das gehört habt.
Ja, ich werde mich revanchieren beim Herrn Gysi, wenn es bei ihm so weit ist. Danke fürs Zuhören, danke für die treue Kundschaft. Wir haben zum Teil treue Zuhörer, muss man sagen. Es gibt Leute, die alles immer hören, durchhören.
Erstaunlich.
Ist erstaunlich, ja. Auch sind wir froh und ein bisschen stolz.
Absolut. Und dankbar vor allem. Dankbar, und darum haben wir eine Woche Ferien verdient. Nächste Woche gibt es uns nicht. Gott. Ja, sympathisch, bescheiden, so kennt man uns. Nein, nächste Woche arbeiten wir nicht. Da muss es ohne uns gehen. Das ist wahrscheinlich möglich, auch wenn es nicht wünschenswert ist, das verstehen wir. Und dann im neuen Jahr probieren wir es. Dann probieren wir richtig.
Gut. Das wär's jetzt.
Wir bedanken uns.
Gut. Schöne Festtage und wir sagen noch einen guten Rutsch oder kommen Sie gut über oder was auch immer.
Schöne Festtage und kein Seil.
Freuen Sie sich auf das neue Jahr.
Ja. Ade.
Ade.